Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und uns allen. Amen. Aus dem 5. Buch Mose, dem 6. Kapitel, hören wir den Predigtext für heute, die Verse 4 bis 9. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ihr Lieben, Reformationstag, 31.10. Martin Luther veröffentlichte die 95 Thesen als Diskussionsgrundlage über theologische und biblische Fragen, dass das Ding ganz anders ausgegangen ist, als er das gedacht hatte, das wusste er nicht. Was er da losgetreten hatte damals, ich glaube, das hat er in Gänze auch nicht überblickt und übersehen. Und es entstand daraus die protestantische Kirche, die evangelische Kirchen oder man müsste beinahe sagen die evangelischen Landeskirchen, die sich dann daraus ja gebildet haben, die ja letztendlich auch nicht einheitlich blieb. Sie spalteten sich auf in lutherisch, reformiert und uniert und später blieb es auch da nicht dabei. Da gab es dann die Entstehung der unterschiedlichen Freikirchen und freien Gemeinden und das setzt sich ja heute auch weiter so fort. Die katholische Kirche macht da einen Unterschied. Die versucht unter einem Dach alles zusammenzubringen. Das geht, weil sie an diese Dogmen glauben und dass sich alle damit einfinden. Da sind wir anders unterwegs. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen heute. sondern wenn wir so in die Zeit hineinschauen, dann wird wahrscheinlich das oder gilt das Gleiche für den Reformationstag, wie es für die meisten oder vielleicht sogar alle kirchlichen Feiertage gilt. Wer weiß noch, was heute am 31. wirklich als Gedenktag gefeiert wird. Für eine ganze Reihe hat Halloween den Platz des Reformationstages eingenommen. Und der Ursprung dieses Reformationstages ist nicht mehr gegenwärtig und gerät in Vergessenheit, wenn wir ihn nicht festhalten und ihn nicht feiern. Pater Isaak vom Kloster Maria Friedenshorst in Neuzelle hat einige Gedanken zu Halloween geäußert. Da gibt es ja auch auf verschiedenen Kanälen und YouTube eben auch ganz unterschiedliche Beiträge dazu. Mit einer Überschrift, man muss die Leute ja kriegen, Halloween, Satansfest oder Heidenspaß. Dabei sagt er unter anderem sinngemäß, wenn wir Feste feiern, vergegenwärtigen wir, was wir feiern. Das heißt, nicht nur das Fest, sondern der Inhalt des Festes ist gegenwärtig. Also wenn wir Gottesdienst feiern, dann feiern wir, Gott ist gegenwärtig und er lädt uns in seine Gemeinschaft ein. Auch wenn wir das Abendmahl feiern, das Jesus gegenwärtig ist, dass wir ihn als den lebendigen Herrn aufnehmen. Pater Isaak sagt, wir nehmen in unser Herz auf, was wir feiern. Also wenn wir Gutes feiern, nehmen wir Gutes in unser Herz auf. Wenn wir die kirchlichen Feiertage zum Beispiel feiern, dann nehmen wir diesen guten Inhalt gefüllt mit der frohen Botschaft und dem Wort Gottes in uns auf. Das tut uns gut. Wenn wir dagegen etwas anderes an diese Stelle setzen und das feiern, nehmen wir auch das in unser Herz auf und merken manchmal gar nicht, dass uns das überhaupt nicht gut tut. Und so gibt es ganz viele Dinge, die wir aufnehmen in unser Herz und vergegenwärtigen, die uns nicht gut tun. Und darunter würde ich eben auch Halloween nehmen. Und nicht nur das, andere Dinge durchaus auch. Und wenn wir heute den Reformationstag feiern, geht es ja nicht darum, dass wir Martin Luther feiern. Das hieße dann ihn zum Götzen machen. Und da wären wir schon wieder auf dem falschen Dampfer. Aber die theologische Wahrheit, die er wieder aufgenommen hat, die so verschüttet gegangen ist, über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, und wo er gesagt hat, Moment, wir müssen da nochmal genau hinschauen in die Bibel. Stimmt denn das, was wir hier so verbreiten? Oder was sagt das Wort Gottes wirklich? Aus der Gnade heraus sind wir errettet. Das war ihm wichtig gewesen. Aus der Gnade heraus, in der Erkenntnis, es ist doch Gott, der uns zuerst geliebt hat. Wir müssen nicht um seine Liebe werben, er wirbt um unsere. Er hat uns zuerst geliebt, er ist in Jesus Mensch geworden und in ihm uns zur Gerechtigkeit. Und das ist etwas Gutes, was wir vergegenwärtigen dürfen und sollen und auch verinnerlichen. Wenn Halloween gefeiert wird, dann wird das im Herzen verinnerlicht, was damit transportiert wird. Und das ist nicht besonders gut, wenn es um Geister geht. Also die Frage ist, was wollen wir verinnerlichen? Was in uns aufnehmen? Was darf in uns Gestalt gewinnen? Und so sind wir bei dem Wort, das Mose ausgesprochen hat, das Schma Yisrael, das jüdische Bekenntnis, das bis heute bei den frommen Juden gesprochen wird, genauso wie wir das Glaubensbekenntnis auch immer wieder sprechen, auch im Gottesdienst, und vergegenwärtigen, verinnerlichen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und so können wir das auch sagen, höre Gemeinde, höre Kirche, höre du. Der Herr ist unser Gott, er ist es allein. Gott ist unteilbar, auch wenn wir sagen, wir haben einen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, und wir können es logisch nicht erklären, bei noch so vielen Versuchen, wie er einer ist. Das ist Gottes Geheimnis, aber er ist es. Und er ist nicht nur nicht unteilbar, er ist der einzig wahre Gott. Er ist der einzige Gott, der uns liebt, der uns zuerst geliebt hat, der uns entgegengekommen ist in Jesus, so sagt die Schrift, obwohl wir noch Sünder waren und ja auch immer noch sind. Der sich ganz an uns hingegeben, der sich ganz an uns gegeben hat. Und als Mose das aussprach, da galt und da gilt, was wir lesen im Alten Testament. Auch im Neuen Testament immer noch gilt, Es wird nämlich ernst genommen, dass es andere Götter und Götzen gibt. Und da ist die Frage, nehmen wir dieses Wort, das wir haben in der Schrift, nehmen wir das ernst oder sagen wir, das ist ja von übervorgestern? Und wir sind ja schon viel weiter, das gilt heute gar nicht mehr. Die Zeit der Aufklärung hat Gutes, aber sie hat eben auch etwas mit sich gebracht, dass geistliche Wahrheiten geleugnet werden, sagen, das gilt nicht mehr. Das haben die damals so gedacht, denken wir. Damals im Alten Testament wird uns berichtet von Götzen, Göttern wie Baal, wie Moloch, wie Astarte. Götter, die zerstören, die Menschenopfer forderten, die Gottes Schöpfung und Gottes Ordnung verdrehten und Menschen und Gemeinschaften zerstörten. Ihr Lieben, das geschieht heute auch noch. Menschen werden zerstört, die Wahrheit wird verdreht, Menschen werden geopfert in vielerlei Hinsicht. Und dahinter stecken Mächte und Gewalten. Das gilt eben nicht nur für damals. Ich habe sie mal genannt, die Gegengötter treiben auch heute unter uns ihr Unwesen, verdrehen die Wahrheit. Sie blenden, sie binden, sie zerstören die Menschen in ihrer Ebenbildlichkeit und zerstören auch die Schöpfungsordnung. Dann ist dieser Ruf, höre, auch ein reformatorischer Ruf. Höre Gemeinde, höre Kirche, höre du Mensch, Gott ist einer und er ruft uns zu sich, der nicht nur die Liebe ist, sondern der auch das Leben ist und der seine Ordnungen hält und bewahrt, was uns in Gänze gut tut. Der Gott der Bibel ist der einzig wahre Gott. Und wenn wir hingehen und das vermischen, dann tun wir uns nichts Gutes. Deshalb höre und sieh, was wir tun. Wenn wir leichtfertig oder meinen, sagen zu müssen, na, es ist doch alles ein Gott. Nein. Der Gott Jakobs und Isaaks, der Erzväter, der Gott Jesu Christi, er ist allein der Gott. Und Jesus der einzige Weg zum Vater. Der Gott, der uns liebt, der uns Gutes tut, der uns die Treue hält, der uns so liebt, dass er uns immer wieder zieht hin in seine Gemeinschaft und Beziehung und der uns so liebt, dass er will, dass unsere Beziehungen, die wir leben, geheilt werden. Auch die Beziehung zu uns selbst. Der Gott der Bibel ist der Gott, der mit niemandem sonst zu vergleichen ist, der nicht teilbar ist, der durch nichts zu vereinnahmen ist. Und es ist nicht, dass Gott nicht etwas anderes neben sich dulden würde, weil er eifersüchtig ist und das alles für sich beansprucht. Nein, er ist es, weil er weiß, dass alles andere, das, was er erschaffen hat, seine Schöpfung, wo wir auch dazu gehören, sonst nicht bestehen kann. Weil er will, dass wir in eine heilende Gemeinschaft kommen und in eine gute, eine Liebesbeziehung zu ihm. Das höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. greift ja auf das erste Gebot aus. Auf, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das ist im Grunde genommen kein Verbot an sich. Es ist, wie gesagt, die Liebe Gottes, die hier spricht, weil er um die Konsequenzen weiß, wenn wir uns von ihm entfernen. Wer sich mit anderen Göttern oder Götzen, so müsste man es vielleicht sagen, einlässt, wer anderes in sein Herz hineinnimmt, was nicht von Gott kommt, fügt sich am Ende Schaden selber zu. Woran dein Herz hängt oder was du dort aufnimmst, das bestimmt dich. Das wird dein Gott. Merken wir manchmal gar nicht. Das ist dann so, wie jemand sagt, ich bin nicht süchtig. Ich kann jeden Augenblick aufhören, zum Beispiel mit Alkohol oder mit Drogen. Und macht sich was vor damit. Weil er, wenn er über die Grenze ist, was bei manchen Drogen schon beim ersten Mal des Gebrauchs der Fall ist, der kommt nicht wieder zurück. Er schafft das alleine nicht, wenn er es überhaupt schafft. Das ist die Gefahr darin und das, was daraus erwachsen kann, wenn wir eben Falsches in unser Herz aufnehmen und damit liebäugeln oder leben. Das höhere Israel ist die Einladung, Gott über alle Dinge zu stellen. Und so folgt dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben oder lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott selber kann das so aussprechen, weil er die Liebe ist, weil er in eine Liebesbeziehung zu uns tritt und treten will. Von seinem Herzen her hat er grundlegend Interesse an dir, an mir, an uns, an seiner Schöpfung. Er hat ein Interesse an uns, das nicht erlischt, das nicht aufhört, egal ob wir uns zu ihm halten oder nicht. Das Interesse an uns erlischt nicht und geht bei Gott nicht verloren. Wir kennen das manchmal, dass wir an Dingen Interesse haben und dann geht das Interesse auch ganz schnell wieder verloren. Oder das muss ich unbedingt haben und dann haben wir es und dann steht es in der Ecke und verstaubt oder wir wissen gar nicht mehr, was damit anzufangen. Bei Gott ist das anders. Jeder Mensch ist ihm kostbar, wertvoll und wichtig. Und er gießt seine Liebe aus in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Darum kann Gott so sprechen, dass wir ihn lieb haben sollen. Und das ist nicht die Aufforderung uns, nun liebe ihn doch mal. Das geht gar nicht. Das geht bei Menschen ja auch nicht. Nun liebe den doch mal. Funktioniert nicht. Und das noch mit unserem Herzen ganz ungeteilt. Seine Liebe ins Herz aufnehmen, das ist das Erste. Sie zulassen bei uns. Und das führt dann dazu, dass wir ihn lieben können. Wer weiß, dass er geliebt ist, der kann von dem, was er empfangen hat, auch weitergeben. Der kann auch in Beziehung treten. Wen ich immer wieder gerne zitiere, Gottfried Vogt, er sagt, hat Gott unser Herz, dann hat er uns ganz. Dann gehört ihm unser Denken, Wollen und Fühlen, unser Sehnen und Trachten. Sein ist, was wir in unserer Arbeit schaffen. Sein ist unsere Freude am Leben, aber auch unsere Traurigkeit. Lässt er zu, dass wir leiden, so soll auch darin unsere Liebe ihm gehören und die Art, in der wir es auf uns nehmen, soll ihn ehren. Unser Atemholen müsste erfüllt sein von der Liebe zu Gott. Auch der Strom unseres Blutes, die Lebendigkeit unserer Sinne, die Bewegung unserer Glieder, der Klang unserer Stimme. Soweit Gottfried Vogt. Und das, darum geht es. Was nehmen wir auf? Was verinnerlichen wir uns? Nehmen wir in unser Inneres auf die Liebe Gottes, die Wahrheit Gottes, Jesus Christus, dann wird er das in uns in einem lebenslangen Prozess versuchen zu vollbringen, wenn wir mit ihm da unterwegs sind. Und gleichzeitig, ihr Lieben, braucht es die Vergewisserung, die Vergegenwärtigung, braucht es das Dranbleiben, das Erinnern, das in der Wahrheit bleiben. Und nicht umsonst schärft es Gott seinem Volk hier immer wieder ein, wenn ihr feiert, dann denkt an das Ereignis, dann denkt daran, was er, Gott, für euch getan hat, was euch der lebendige Gott Gutes getan hat. Und so gehört es quasi zur Liturgie des Feierns, dass die Kinder fragen, die Eltern den Vater fragen, warum feiern wir eigentlich Schabbat? Warum feiern wir Pessach? Warum feiern wir Sukkot, das Laubhüttenfest? Warum feiern wir das? Und dann soll der Vater den Kindern erklären, weil der eine Gott, der lebendige Gott, uns aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt hat. Weil er diesen Tag heilig gemacht hat und gesegnet hat und das uns gut tut. Weil. Wenn ich so noch bei anderen Menschen, so meiner Generation und vielleicht noch etwas drunter oder auch drüber frage, wer war denn so ein Trittstein hin zum Glauben, dann wird oft die Großeltern, besonders die Großmutter erwähnt. Die hat mit uns noch gebetet. Die hat mit uns die Bibel gelesen. Die hat uns von Jesus erzählt. Und das ist mehr und mehr weggebrochen. Wer erzählt heute noch? Es erlebt den Kindern, anderen Menschen, was er aus dem eigenen Glauben mit Gott und mit Jesus erlebt hat. Wer macht das noch? Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn es verloren geht. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Den Auftrag, behaltet es, sagt es weiter, merkt es euch selbst. Schreibt es euch hinter die Ohren, würden wir es anders ausdrücken. Die Israeliten sollten sich Merkzeichen machen, um nicht zu vergessen. Den Lederriemen um den Arm binden. Ein Schriftwort in ein kleines schwarzes viereckiges Kästchen und dann auf die Stirn binden. Oder die Mesusa, diese Schriftrolle mit dem Bekenntnis, dem Schma Israel an die Tür zu machen. Dass sie sich immer wieder daran erinnern. Es ist der eine Gott, der Gott der Bibel, der uns begegnet. Der sein Wort an uns richtet, der uns sucht, der Beziehung zu uns haben will. Der die Wahrheit ist. Und damit das uns erfüllt, damit wir daraus aus dieser Beziehung leben und Leben gestalten und auch miteinander Leben gestalten. Dass wir es eben nicht vergessen und auch die Nachkommen nicht. Und die nächsten Generationen es auch hören und die Möglichkeit haben, es aufzunehmen und den Ruf in die Nachfolge zu hören. Und das, was Gott getan hat, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät. Und da kam Martin Luther ins Spiel, in der Tat. Ihm war das wichtig und darum hat er den kleinen Katechismus entwickelt, mit dem sich viele Konfirmanden traktiert fühlen. Oder Generationen, die im Konfirmandenunterricht waren und dann das zu lesen und zu lernen hatten, die 10 Gebote. Das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und dann noch, was ist das? Aber das hat man dann nur so gedacht, das soll in der Familie sein. In der Familienandacht, dass man miteinander das liest, darüber nachdenkt, miteinander betet, etwas singt. Wer kann denn heute noch singen? Oder wer traut sich es noch, sagen wir mal eher so, wer traut sich das denn heute noch? Auch in Familie. Dafür war das als ein Merkzeichen gedacht und ist es eigentlich bis heute so. Diese Wahrheit ins Innere unseres Herzens zu holen, Merkzeichen setzen, erinnern. Der moderne Mensch sagt, es muss alles neutral sein. Es darf niemand auf den Schlips getreten werden. Und so werden Merkzeichen abgenommen. Kreuze werden weggenommen. Das auch, aber das hat mit dem Glauben wenig zu tun. Außer man hat ein Kreuz auf dem Schlips oder so. Ja? Merkzeichen für den Glauben werden weggenommen. Oder werden verhangen, bloß um niemanden irgendwie auf den Schlips zu treten. Aber das geht ja dann gar nicht mehr, wenn man keinen mehr hat. Aber umso mehr geht der Glaube verloren, gerät aus dem Blickfeld und verliert seinen Einfluss und seine Bedeutung. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Bezeugt das Evangelium. Bezeugt das, was ihr im Glauben erlebt. Wenn wir nicht von Jesus berichten, wenn wir nicht von ihm zeugen, dann geht die frohe Botschaft verloren. Dann geht Jesus verloren im Gedächtnis, in den Beziehungen. Dann geht der Glaube an den dreieinigen Gott verloren. Und in dieser Zeit sind wir. Wir haben vergessen in der säkularen Gesellschaft, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und dann treten die anderen Götzen an die Stelle hinein in das Vakuum. Dann sind die Feste sinnentleert oder werden umgedeutet. Und dann wird das uns prägen und bestimmen und beeinflussen und mit uns etwas machen. Höre Gemeinde, höre Kirche, halte fest am Bekenntnis des Glaubens. Halte fest an der lebendigen Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Halte fest, verinnerliche es, lass den liebenden Gott dich durchdringen. Dazu fällt mir ein Wort aus der Offenbarung ein, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also lebe den Glauben, das, was du erkannt und erfahren hast in der Beziehung zu Jesus. Damit die Botschaft in einem selber lebt, und sie weitergegeben werden kann, damit die Feste, die wir als Christen feiern, ihren Grund und ihren Ursprung und ihren Inhalt nicht verlieren, damit wir nicht einen falschen Inhalt den Festen geben und sie das Ursprüngliche übernehmen. Die Gefahr dazu, sie besteht immer. Deshalb höre auf Gott, den Herrn, folge ihm, er in dir und du in ihm und in den Generationen. Amen.